HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Jetzt nehmen wir Sie mit auf die Shetlandinseln, dorthin, wo Nordsee und Atlantik ineinander fließen. Hier weht eigentlich immer der Wind. Und genau das wollen die Bewohner nutzen. Sie bereiten eine grüne Revolution vor. So entsteht auf den Shetlands der größte Windpark Europas. Offshore-Anlagen sind geplant und ein Gezeitenkraftwerk ist schon in Betrieb. Bislang hat die Gemeinde gut am Umschlag von Öl verdient. Künftig soll das Geld mit dem Wasserstoff fließen. Christoph Prössel war für uns dort und hat sich das Ganze mal angeschaut.
Auf den Shetlandinseln ist heute ein besonders windiger Tag. Hier weht es immer, aber jetzt biegen sich sogar die Fahnenstangen vor dem Rathaus im Städtchen Lerwick im Wind. Die Wolken ziehen in hoher Geschwindigkeit über das dunkle Gebäude aus dem 19. Jahrhundert hinweg. Drinnen sitzt Stephen Coutts. Er ist Stadtrat und sagt, die Shetlandinseln haben ein riesiges Potenzial.
There's real significant potential in Shetland.
Die Shetlands sind ein Kraftwerk für Schottland und das Vereinigte Königreich seit 50 Jahren wegen der Öl- und Gasförderung. Jetzt kommen mindestens 50 Jahre für Produktion erneuerbarer Energien.
Rund um die Shetlands gibt es die windigsten Plätze in ganz Europa, ideal für Windparks auf dem Land und offshore.
I think we've got to have a real just transition from oil and gas activity.
Es geht um die Umstellung von der Öl- und Gasindustrie auf erneuerbare Energien. Unser Ölterminal könnte ein guter Ort sein für die Produktion von Wasserstoff. Und in den Pipelines, die es schon gibt, kann auch Wasserstoff transportiert oder untergemischt werden. Wir wollen die existierenden Anlagen nicht stilllegen, sondern wir wollen, dass es da weitergeht mit grünem Wasserstoff.
Die Pläne der Verwaltung sind kühn. Eine kleine Revolution, die Stephen Coutts da erklärt im kommoden Rathaussaal aus dem 19. Jahrhundert. Kamin, viel Eiche, eine kleine Shetland-Fahne, weißes Kreuz auf blauem Grund, das Foto eines historischen Segelschiffs an der Wand. Ausbau der Windkraft, Gezeitenkraftwerke, Produktion von grünem Wasserstoff voranbringen, alte Infrastrukturen nutzen, die Insel als Energieexporteur positionieren. Und die Revolution ist bereits sichtbar. Wer mit dem Auto auf der Hauptstraße von Lerwick Richtung Norden fährt, sieht überall in den Hügeln die Bagger. Noch steht kein Windrad für den größten Onshore-Windpark Europas. Aber in den Hügeln arbeiten bereits viele, Wege sind angelegt, Fahrzeuge liefern Beton, die riesigen Fundamente werden gegossen. Auf einer Hügelkette blinken an mindestens 5 Orten die orangenen Signallampen der Baufahrzeuge im diesigen Grau, das von den Hügeln in den Himmel übergeht. 103 Windräder sollen installiert werden. Sie sind um die 150 Meter hoch und produzieren Strom, mit dem etwa 500.000 Haushalte versorgt werden könnten. Auf der größten Insel der Shetlands, nördlich von Lerwick, wohnt Douglas Irvine. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Er ist noch im Homeoffice. Er arbeitet für die Verwaltung und verantwortet das Energieprojekt Orion, das die grüne Revolution bringen soll. Eine Chartpräsentation erklärt, um was es geht, die Shetlands CO2-neutral zu machen, die Öl- und Gasförderung umzustellen auf grüne Energie und den Export von grünem Wasserstoff zu ermöglichen. Auf den Karten ist dargestellt, wo neue Offshore-Windparks rund um die Shetlands entstehen sollen, wo der Strom aus Windkraft Wasserstoff produzieren soll und der Hafen und das Ölterminal sind dargestellt, wo der Wasserstoff verschifft werden soll. Und auch die Pipelines, die für das Öl verlegt worden sind, könnten genutzt werden, den Wasserstoff zu transportieren. Douglas Irvine.
We reckon that with the wind energy in and around Shetland we can produce.
Wir schätzen, dass wir jährlich 350.000 Tonnen Wasserstoff produzieren können. Das heißt, 300.000 Tonnen könnten wir exportieren ins Vereinigte Königreich, nach Norwegen und in die EU. Das ist eine riesige Chance für die Shetlands, ein wichtiger Player zu werden im europäischen Energiemarkt.
Real opportunity here for Shetland to be a key player in the European energy market.
Auf der letzten Seite der Präsentation ist zu lesen, welche Unternehmen an dem Projekt beteiligt sind. Energieriesen wie Shell, BP und Total, Technologiekonzerne wie Babcock, ABB, Hitachi und die Universität Glasgow. Ein Technologiewandel, gesteuert aus dem Wohnzimmer. Koordinator für das Projekt ist Gunther Newcomb. Er hat eine österreichische Mutter, hat in der Ölindustrie gearbeitet, später bei der Behörde für Kohle und Bergbau. Seine Frau kommt von den Shetlands, aber er ist schon lange hier. Sein Deutsch ist ein wenig eingerostet, sagt er. Wir führen das Interview auf Englisch. Ihm ist der Wandel hin zu erneuerbaren Energien, das Projekt Orion, ein Herzensanliegen. Eingebunden ist die Universität Glasgow und das Net Zero Technology Center in Aberdeen, eine Einrichtung, die von der schottischen Regierung gefördert wird. Mit diesen Partnern werden gerade mehrere Studien durchgeführt. Gunther Newcomb erklärt, worum es in einer der Studien geht.
Wir wissen, dass wir ein hohes Potenzial für Windkraft auf der Insel haben. Wir gehen davon aus, dass der Offshore-Sektor in den kommenden Jahren dazukommt. Wenn wir in den nächsten Jahren 2 Gigawatt Strom aus diesen Windparks bekommen, was können wir damit machen? Wie stellen wir grünen Wasserstoff her? Können wir den verflüssigen und per Schiff exportieren, zum Beispiel nach Europa? Oder können wir den sogar über Pipelines, die es ja schon gibt, exportieren? Um diese Fragen geht es bei den Studien.
Die Ergebnisse sollen bald vorliegen. Geld für die Projekte geben die schottische Regierung, das Vereinigte Königreich und Unternehmen. Entstehen soll ein Energiestandort, der Produktion und Know-how miteinander verbindet. Von diesen Energiestandorten gibt es in Schottland insgesamt 16 geförderte Regionen. Auf den Shetlands geht es auch um konkrete Anwendungen. Die maritime Wirtschaft ist hier bedeutend. Hier steht die zweitgrößte Fischfangflotte Großbritanniens. Zwischen den Inseln verkehren Fähren und Serviceschiffe arbeiten rund um die Ölplattformen.
So that whole marine sector.
Dieser gesamte maritime Sektor muss anfangen, darüber nachzudenken, wie man auf grüne Energien umstellen kann. Deswegen werden in einer Studie Informationen gesammelt darüber, wo fahren welche Schiffe, welche Treibstoffe verwenden die, mit welchen Antrieben könnten wir die ausstatten und können wir den passenden grünen Treibstoff lokal auf der Insel herstellen.
Das britische Verkehrsministerium hat hier Geld reingesteckt, aber vor allem sind die unterschiedlichen Akteure an dieser Studie beteiligt. Nicht alle auf der Insel finden die Projekte richtig. Es gibt Widerstand. Die 23.000 Bewohnerinnen und Bewohner sind gespalten darin, wie sie den Fortschritt bewerten sollen.
There are many Shetland folk that understand the need to be progressive and try and
Viele hier verstehen, dass wir nach vorne denken müssen. Aber andere sind der Ansicht, dass dieses ganze Projekt viel zu groß ist für unsere kleine Gemeinde und die Windräder einen zu großen Einfluss haben auf unsere Landschaft.
Sagt Douglas Irvine. Wir stehen in seinem Wohnzimmer, blicken aus dem großen Fenster über die Wiese ins Dorf. Sein Haus liegt auf einer Anhöhe. Hier ist die Insel schmal, links die Nordsee, rechts der Atlantik. Hier ist immer was los, sagt Douglas und meint das eher aufs Wetter bezogen. Mit dem Finger zeigt er Richtung Hauptstraße. Dort ist auch das Hallenbad, eines von 4 Schwimmbädern auf der Insel. Den Ortschaften auf der Insel geht es gut. Als Ende der 70er Jahre ein Terminal für die Ölindustrie gebaut wurde, hat die Verwaltung gut verhandelt. Die Einwohner haben vom Umschlag profitiert. Es gibt sogar in kleinen Siedlungen ein Gemeindehaus, die 4 Schwimmbäder und die Straßen sind deutlich besser als im fernen London. Das soll auch so bleiben. Die Insulaner haben für ihre Zukunft gut verhandelt. Der Betreiber der Windräder zahlt den Eigentümern der Ländereien eine Pacht. Und weil auch der Gemeinde Land gehört, fließt auch Geld in deren Haushalt. Außerdem wird der Betreiber, wenn die Windräder in Betrieb gehen, für jede produzierte Kilowattstunde einen Betrag an die Gemeinde entrichten. So fließen nochmal um die 2 Millionen Pfund in die Kassen.
Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen hier auch davon profitieren. Es werden viele Jobs geschaffen, für den Bau, aber auch für den Betrieb.
Sagt Stephen Kutz. Nach Angaben des Unternehmens SSI sind rund 140 Personen mit dem Aufstellen der Windräder beschäftigt. Später werden 35 feste Stellen bleiben. Coots will aber auch mit der Regierung und den Versorgern verhandeln. Es soll künftig auch deutlich günstigere Stromtarife für die Menschen auf den Shetlands geben. Bislang sind die Preise hoch. Die Shetlands sind nicht ans schottische Stromnetz angeschlossen, noch nicht. Ein Dieselkraftwerk in Lerwick produziert den Strom. Ökonomisch und ökologisch ein Desaster. Es wird aber auch darum gehen, die geplanten Windparks in der See mit denen zu planen, die bislang dort ihr Geld verdienen. Die Shetlands sind einer der größten Exporteure von Fisch, Muscheln und auch Zuchtfisch.
In Shetland, it is our largest economic activity. So we are surrounded by the sea, surrounded by fish stocks, surrounded by
Fischen und die Zucht von Fisch ist eine der wichtigsten Industrien auf den Shetlands. Wir sind vom Meer umgeben und hier wird mehr gefischt als in Wales, England und Schottland zusammen, obwohl wir nur 23.000 Einwohner haben. Aber der Übergang zur Net Zero ist mindestens genauso wichtig. Wir müssen also sicherstellen, dass die Fischindustrie und die erneuerbaren Energien existieren können.
So what we need to do is make sure that the fishing industry, aquaculture industry and renewable energy generation can coexist.
Wenig überzeugt von den Argumenten der Gemeindeverwaltung ist Laurie Goodlett. Sie ist auf den Shetlands geboren, hat dann in Dundee in Schottland studiert und ist wieder zurückgekommen auf die Insel, die sie liebt. Sie schreibt über das Leben hier und führt Touristen über die Insel.
But it feels like it's been bulldozed through, despite public opinion.
Hier wurde mit dem Bulldozer gegen die öffentliche Meinung der Windpark durchgesetzt. Der Windpark ist viel zu groß. Wir sind eine kleine Insel mit 23.000 Einwohnern und die Turbinen werden mitten auf der Hauptinsel stehen. Die Windräder wird man von weitem sehen, wahrscheinlich von allen Punkten der Insel aus.
It will be visible for miles around. It will probably be visible from most parts of the island.
Und Laurie fragt sich, warum jetzt ausgerechnet auf den Shetlands die Energiewende so massiv vorangetrieben wird und hier der Strom für das Vereinigte Königreich herkommen soll. Außerdem befürchtet sie, dass der Schaden durch die riesigen Fundamente groß ist und Moorland zerstört wird. Gänzlich unsichtbar und deswegen weniger umstritten ist das Gezeitenkraftwerk auf den Shetlands. Zwischen den beiden nördlichsten Inseln Yell und Yunst kann man mit dem bloßen Auge sehen, wie hier das Meer das Wasser durch die Enge drückt. Hier fließt die Nordsee in den Atlantik. An dieser Stelle steht das erste Tidenkraftwerk weltweit mit bislang 4 Turbinen. 2 weitere sollen in den Fluten versenkt werden. Die Anlage ist in 30 Metern Tiefe installiert. Die Turbinen erinnern an Windräder mit 2 Rotoren. Das Unternehmen Nova Innovation aus Edinburgh hat die Turbinen hier aufgestellt. Tom Wills ist der Projektmanager. Der Maschinenbauer ist seit 15 Jahren in der Branche, hat schon in Kanada, Südamerika und auf den Orkney-Inseln gearbeitet.
Wir haben nachgewiesen, dass wir verlässlich Elektrizität mit den Gezeiten herstellen können. Nun geht es darum, die Kosten zu drücken, sodass wir wettbewerbsfähig sind im Vergleich zu anderen Technologien. Das Potenzial, diese Technologie weltweit auszurollen, ist groß. Zum Beispiel auf den Philippinen, in Indonesien, in Kanada, in Chile, also überall, wo es starke Strömungen gibt.
Weltweit gäbe es ein Potenzial an diesen Standorten, um die 300 Gigawatt herzustellen. Das ist so viel Strom, wie 300 Kernkraftwerke produzieren.
So the whole focus of our company is to make tidal energy commercial, and we do that by increasing the performance of our turbines, so we maximize.
Wir möchten Gezeitenkraft kommerziell nutzen, und das tun wir, indem wir die Leistung erhöhen und die Kosten reduzieren. Das wollen wir dadurch erreichen, dass wir zum Beispiel nicht in den Grund bohren. Unser Fundament ist ein dreibeiniges Gerüst aus Stahl, das auf dem Boden steht, beschwert mit Betongewichten. Die Turbine sitzt oben drauf. Dafür können wir kleinere Schiffe verwenden und brauchen keine großen Spezialschiffe.
And it can be done using small boats rather than big expensive offshore construction vessels.
Die Ingenieure von Nova Innovation haben die Turbinen so gebaut, dass sie möglichst wartungsarm funktionieren. Die Rotoren sollen gleichzeitig als Sensoren funktionieren, um die Maschinen zu steuern. Finanziert haben das Projekt private Investoren und die Europäische Union.
You've seen in solar and wind energy
Bei der Wind- und Solarenergie haben wir gesehen, dass diese Formen der Stromerzeugung vor 30, 40 Jahren sehr teuer waren. Und heute sind sie günstig. Das wurde erreicht durch eine Kombination aus Innovation und Massenproduktion. Hunderte, tausende Maschinen herzustellen, senkt die Kosten.
In Kanada folgt das nächste große Projekt mit 15 Turbinen. Auf den Shetlands vollzieht sich eine Energiewende, eine kleine Insel, auf der sich Fortschritt, Konflikte und die wirtschaftlichen Auswirkungen wie in einem Versuchslabor beobachten lassen. Die Anwohner der Insel werden einen relativ großen Beitrag leisten zum Wandel, den Premierminister Boris Johnson für das Vereinigte Königreich versprochen hat. Mitte Oktober eröffnete Boris Johnson in London die Investorenkonferenz Global Investment Summit. Im Saal Topmanager zahlreicher Konzerne, zum Beispiel der US-Bank JP Morgan Chase, des Finanzinvestors BlackRock und des britischen Pharma-Riesen GlaxoSmithKline. An seiner Seite unter anderem Microsoft-Gründer Bill Gates. Bei diesem Treffen geht es um Investitionsmöglichkeiten, gemeinsame Projekte, neue Technologien. Und die britische Regierung nutzt dieses Forum, um für den Standort Großbritannien zu werben, mit Verweis auf britischen Erfindergeist, Spitzenuniversitäten und eine neue Politik nach dem Brexit, frei von belastender EU-Bürokratie, wie die Regierung betont. Und es geht auch um grüne Investitionsmöglichkeiten. An dieser Stelle sprach Johnson erneut von seiner Vision für Großbritannien und appellierte an die Geldgeber.
Nun ist es an der Zeit, dass Sie hier investieren. Wir bewegen uns in eine aufregende neue Zeit mit einer grünen industriellen Revolution, weniger Bürokratie, und wir wollen das gesamte Vereinigte Königreich zusammenführen und die Lebensverhältnisse anpassen. Kommen Sie mit uns auf diese Reise und ich versichere Ihnen, wir werden an Ihrer Seite sein.
Großbritannien sei längst das Saudi-Arabien des Windes, sagte Johnson. Eine Formulierung, die er gerne und immer wieder gebraucht, um deutlich zu machen, dass in Großbritannien zahlreiche Windkraftwerke aufgebaut worden sind. Dass Großbritannien die Energie jemals in dem Maße exportieren wird wie Saudi-Arabien derzeit Öl, ist eher unwahrscheinlich. Doch Johnson mag es gerne plastisch. In der Runde der Industrievertreter führte Johnson auch aus, dass Großbritannien auch bei der Produktion von Wasserstoff nach vorne gehen will und weiterhin auf Atomkraft setzt. Die Regierung meint es ernst. Zum Auftakt verkündete die Presseabteilung Investitionen in Höhe von über 10 Milliarden Euro, unter anderem in Windfarmprojekte, Technologien zur Speicherung von Kohlenstoff und zur Produktion von Wasserstoff. So würden 30.000 Jobs geschaffen, heißt es in einer Mitteilung. Boris Johnson verbindet ökologische Ziele längst mit ökonomischen, mit seiner Vorstellung einer Zukunft für Großbritannien. Bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York Ende September versuchte Johnson, für konkrete Zusagen der Staats- und Regierungschefs zu werben, die bislang keine detaillierten Ziele zur Einsparung von klimaschädlichen Gasen abgegeben haben. Und das auf skurrile und ihm durchaus typische Art und Weise.
And when Kermit the Frog sang, "It's not easy being green." Do you remember that one?
Und als Kermit der Frosch sang, es ist nicht einfach, grün zu sein, vielleicht erinnern Sie sich, er irrte sich. Es ist einfach und es ist richtig, grün zu sein. Es ist einfach, grün zu sein. Wir haben die Technologie. Wir können das erreichen.
Und was Boris Johnson mit einem besonderen rhetorischen Vergleich bei anderen einfordern wollte, legte er Wochen später selbst vor. Die konkreten Pläne der britischen Regierung, bis 2050 klimaneutral zu werden. Bis 2035 sollen die Emissionen um 78% gesenkt werden, bis 2030 um mindestens 68%. Die Pläne sehen vor, mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen. Ab 2030 sollen keine neuen Benziner- und Dieselfahrzeuge mehr verkauft werden. Dafür gibt es Zuschüsse für Ladesäulen sowie den Kauf von sauberen Fahrzeugen. Und auch Fliegen soll bald emissionsfrei werden, unter anderem mit Wasserstoff. Beim Kohleausstieg hat Großbritannien deutlich ehrgeizigere Ziele definiert als Deutschland. Bereits 2024 soll das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet werden. In Deutschland ist dies für 2038 geplant. Eine besondere Herausforderung in Großbritannien ist jedoch der Wohnungsbestand. Ein Fünftel aller CO2-Emissionen ist auf das Heizen zurückzuführen. Viele Gebäude sind alt und schlecht isoliert, geheizt wird mit Gas. Die Regierung Johnson will erreichen, dass ab 2035 keine Gasboiler mehr verbaut werden. Wohnungs- und Hausbesitzer sollen auf Wärmepumpen umrüsten. Dazu stellt die Regierung 450 Millionen Pfund bereit, über 530 Millionen Euro. Haushalte sollen ab April 2022 mit knapp 6.000 Euro bezuschusst werden, wenn Eigentümer sich entscheiden, eine Wärmepumpe zu installieren. Kritiker sind skeptisch, dass das reicht. Viele Häuser haben immer noch eine Einfachverglasung, sind schlecht isoliert. Caroline Lucas, einzige Abgeordnete der Grünen im Unterhaus.
Eine Wärmepumpe in einem Haus zu installieren, das schlecht isoliert ist, das ist so, wie wenn Sie eine Teekanne mit Rissen kaufen. Es tropft und ist Geldverschwendung. Neben diesem Förderprogramm brauchen wir ein Programm auf Kommunalebene, um Häuser besser zu isolieren.
Dazu kommt, die Kosten einer Umrüstung sind deutlich höher als der Förderbetrag. Und das Programm reicht gerade einmal für 90.000 Wärmepumpen. Das unabhängige Expertengremium Climate Change Committee, das die Regierung berät, geht davon aus, dass 450.000 Wärmepumpen nötig wären, um die ausgegebenen Ziele in Reichweite zu halten. In Großbritannien gibt es 25 Millionen private Haushalte. William White weiß, wie viele Häuser von innen aussehen, wie sie isoliert sind, welche Heizungen installiert sind. Er ist Sachverständiger und stellt Energieausweise für Häuser aus. Hausbesitzer müssen Energieausweise erstellen lassen, wenn sie vermieten oder verkaufen wollen. Wir treffen uns in einem Altbau im Londoner Stadtteil Soho. Die kleinen Apartments hier sind frisch renoviert, möbliertes Wohnen. Die Heizungsanlage ist neu, die Fenster auch, Doppelverglasung. Diese Wohnung wird die Anforderungen erfüllen, sagt William nach dem ersten Blick. Er misst die Länge der Außenwand, die Höhe des Raumes, macht Notizen. Die Berechnung muss nachvollziehbar sein. Energieeffizienz sei wichtig, sagt William, aber es gehe eben auch um die Frage, wer die Modernisierung bezahlt. Das Förderprogramm der Regierung hält er für wenig ambitioniert.
Damit kommen Sie nicht weit. Wenn Sie ein Haus haben und wollen die Heizung austauschen, dann müssen Sie Wände aufreißen, alte Leitungen rausnehmen, Heizkörper neu setzen, also 5.000 Pfund. Das hilft nicht wirklich.
Insgesamt ist die Regierung Johnson noch weit entfernt davon, die ausgesprochenen Ziele zu erreichen. In einem Zwischenbericht des Climate Change Committee vom Juni 2021 an das Parlament kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass es schwierig sei, eine umfassende Strategie der Regierung zum Klimaschutz zu erkennen. Das war vor Bekanntgabe der jüngsten Pläne. Zahlreiche Empfehlungen des Gremiums hatte die Regierung im Juni noch nicht umgesetzt. 92 Empfehlungen hatten die Wissenschaftler formuliert, nur 11 wurden vollständig umgesetzt. Großbritannien erlebt den Umbruch zu einer grünen Wirtschaft. Die Regierung hat ehrgeizige Ziele definiert. Noch reichen die angekündigten Maßnahmen und Programme nicht aus, um den Ausstoß klimaschädlicher Gase bis 2030 um 68% zu reduzieren. Auf regionaler Ebene arbeiten viele Verwaltungen, Unternehmer, Privatleute daran, die grüne Wende zum Erfolg zu führen.
Shetland has been an energy powerhouse.
Die Shetlands sind ein Kraftwerk seit Jahrzehnten. Derzeit gibt es zwischen 500 und 800 Jobs, die am Öl und Gas hängen. Aber wir müssen ehrlich sein. Wir erleben einen Klimanotstand und wir müssen zu Net Zero kommen. Hier gibt es ein großes Potenzial für erneuerbare Energien.
in Shetland and the natural resources, the wind that we've got around us.
Sagt Stephen Coutts. Draußen läutet die große Turmuhr des alten Rathauses in Lerwick und es klingt wie das akustische Ausrufezeichen hinter diesen Sätzen von Coutts. Wir erleben einen Klimanotstand und müssen zu Net Zero kommen. Die Menschen auf den Shetlands wollen einen großen Beitrag dazu beisteuern.
Die Bewohner der Shetland-Inseln bereiten eine grüne Revolution vor. Unser Korrespondent Christoph Prössel war für uns dort und hat sich für diesen Bericht ordentlich den Wind um die Ohren pfeifen lassen. Das war die Reportage in HR Info und genau dort finden Sie auch den Podcast zu dieser Sendung auf hrinforadio.de und natürlich auch, wie immer, in der ARD Audiothek. Ich bin Liane Stahl.